Wir haben heute Morgen ein schweres Thema. Gericht am Hause Gottes. In einer Stadt in unserem Land, das liegt schon Jahre zurück, da wird auch kaum jemand irgendwie Verbindungen herstellen können, ist einmal ein ganz schlimmer Fall von Versagen öffentlich geworden, in einer Gemeinde, in einer christlichen Gemeinde. Das wurde so stadtbekannt, dass man sich darüber unterhalten hat, ob das die Gemeinde überleben wird. Das war ein ganz schlimmer Fall von Ehebruch. Die Gemeinde hat sie überlebt. Aber die Frage, die damit verbunden ist, hängt mit unserem Thema zusammen. War dieses Stadtbekanntwerden dieses fürchterlichen Geschehens, war das sowas wie ein Gericht am Hause Gottes? Das war's. Wenn wir dieses Wort im 1. Petrusbrief untersuchen, und in der Übersetzung von Hans Bruns, die ja, ich würde sagen, immer noch gültig ist, mit seinen Erklärungen, wenn wir das einmal untersuchen, dann stellen wir fest, dass Hans Bruns zu diesem Wort, das Gericht fängt am Hause Gottes an, einen Satz geschrieben hat, ja, der zum weiteren Nachdenken anregt. Er schreibt nämlich: Eine tiefe Erkenntnis spricht aus diesem Wort. Jetzt kann man natürlich fragen, ist diese Erkenntnis so tief, dass man es gar nicht versteht? Weil das schon kompliziert klingt. Das Gericht fängt im Hause Gottes an. Das schreibt der Petrus. Der Petrus ist ja nun nicht gerade bekannt für komplizierte Gedankengänge. Da kann man eher beim Paulus forschen und suchen. Aber das schreibt er. Eine tiefe Erkenntnis spricht aus diesem Wort. Wenn wir heute Morgen uns dieses Themas ein bisschen annehmen, da kann gar nicht alles jetzt drankommen, ist es schon wichtig, dass wir uns im Umfeld der Bibel umschauen. Was sagt denn die Bibel zu diesem Thema Gericht überhaupt? Und da hier nun speziell Gericht am Hause Gottes, da muss man schon fragen, na, was ist denn das? Wollten wir alle Bibelstellen jetzt zum Thema Gericht anführen, werden wir heute Morgen gar nicht fertig. Also, ich will aber eine Stelle anführen, die dürfen wir, sofern wir eine Bibel haben, einmal aufschlagen. Das ist nämlich eine hochinteressante. Weil da der Apostel Paulus in einem Vers, oder sind es zwei, fast hätte ich gesagt, jede Menge Gerichte zusammengetragen hat. Und zwar 1. Korinther 11. Das ist eine Aussage, die verbunden ist mit der Feier des Herrenmahles. Das war in Korinth ein Geschehen, das wurde zum Problemfall. Denn die haben aus der Feier des Herrenmahles, wir sagen sonst ja auch Abendmahl, ein Gelage gemacht und es gab Probleme und Spannungen innerhalb der Gemeinde. Und Paulus ist hier sogar der Meinung, das hat den Herrn herausgefordert, mit Gerichtsmaßnahmen zu antworten. Da schreibt er nämlich, Kapitel 11, Vers 30, darum sind auch viel Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Ist ein hartes Wort. Aber jetzt kommt das, worauf ich hinaus will. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mitsamt der Welt, jetzt in meiner Übersetzung heißt verdammt, ich setze hier jetzt auch wieder das Wort Gericht ein, damit wir nicht mitsamt der Welt gerichtet werden. Er sagte mal, das ist wie so ein Ping-Pong-Spiel da. Der Paulus, der schmeißt da mit dem Gerichtsthema da umeinander, wie wie mir nichts, dir nichts. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Also einmal werden wir nicht gerichtet, jetzt fängt er aber gleich wieder von neuem an und sagt, wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir doch gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt. Können wir auch sagen, erzogen. Das deckt sich ja mit dem, was im Hebräerbrief ja dann es einmal heißt, wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und es kommt wieder der Nachsatz, damit wir nicht samt der Welt gerichtet werden. Also wirklich, der Paulus schmeißt mit den Gerichten nur so umeinander. Selbstgericht, dann, ich fasse das jetzt schon ein bisschen zusammen, dann wieder kein Gericht. Ja, aber was ist es? Wir werden nicht gerichtet, dann werden wir wieder doch gerichtet, aber dieses Gericht ist dann ein Züchtigungsgericht. Und dann heißt es wieder, dann wieder ein Gericht für die Gemeinde, für die Gläubigen, aber nicht mitsamt der Welt. Dann gibt es ein Weltgericht oder ein Endgericht. Oder ich mache jetzt schon den Schritt, das Gericht vor dem großen weißen Thron, Offenbarung 20. Also wir merken, hier ist auf engstem Raum ganz dicht eine ganze Ladung von Gerichten zusammengepackt. Das heißt doch, dass die Bibel viel differenzierter ist als das, was wir im Glaubensbekenntnis da und dort ja noch sagen, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, Punkt. Und manche machen es dann ein bisschen ganz frivol und sagen, ja, was soll das Gericht am Ende, so am Sankt-Nimmerleins-Tag, und was geht mich das an und so. Da gibt es ja also ganz böse Zungen, die das fast lächerlich machen. Die Bibel hat viel mehr zu sagen zu diesem Thema. Und da ist nun heute Morgen dieses eine jetzt herausgegriffen, das Gericht am Hause Gottes. Es ist wichtig, dass wir darüber Klarheit bekommen. Sonst stolpern wir nämlich. Etwa, wenn es heißt im Johannesevangelium, wer an mich glaubt, sagt Jesus, der kommt nicht ins Gericht. Ja, und dann ein paar Seiten später, ja, dann kommen wir doch wieder ins Gericht. Ja, wir hatten dann recht. Und dann schreibt der Paulus, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeglicher empfange, wie er gehandelt hat bei Leibesleben. Und wie verträgt sich denn das wieder? Wenn ich schon glaube, dann kein Gericht und dann doch wieder Gericht. Bevor ich jetzt auf das Gericht im Hause Gottes im Einzelnen eingehe, möchte ich heute Morgen einmal versuchen, einen Überblick zu geben, was ist denn das Gericht Gottes überhaupt? Und zwar war das der Auslöser, über dieses Thema nun auch heute Morgen nachzudenken, dass mir in den vergangenen Wochen von mehreren Seiten her die Frage zugetragen wurde, ja, wie soll man das denn verstehen und unterbringen? Da war ja wirklich in den vergangenen Wochen, vielleicht auch schon 2 Monaten, in der Bibellese fortlaufend nach einem Losungsbüchlein das dran, was im Josua-Buch geschrieben ist. Und da kommt ja nun jeder Bibelleser, wenn er fortlaufend die Bibel liest, ich empfehle das übrigens sehr, die Bibel immer wieder von vorne bis hinten durchzulesen. Und eine fortlaufende Bibellese ist ja so angelegt, obwohl da auch wieder Ausschnitte sind. Es ist besser, ich mache es für mich privat immer in einem Zug durch. Da war ja nun das dran, nicht wahr? Das, was im Buch der Landnahme, im Josua-Buch und dann auch im Buch der Richter geschrieben ist, wenn da der Auftrag von Gott bitte erteilt wird, der Josua soll bei der Einnahme von Jericho alle Einwohner bannen. Das heißt doch töten. Mit stumpfem Stiel ausrotten. Außer? Wer weiß es? Außer Hure Rahab mit ihren Leuten, mit ihren Angehörigen. Die wurde gerettet, die wurde verschont. Das hat ja mit der Aufnahme der Kundschafter zu tun. Die hat ja auch ein überraschendes Glaubensbekenntnis abgelegt zu dem Gott Israels. Jetzt kommen wir als Bibelleser an den Punkt und fragen, ja also, ist denn das der gleiche Gott, der da in seiner großen Barmherzigkeit das Volk Israel herausführt aus Ägypten, wirklich die Erlösung aus Ägypten, fabriziert durch den Mose. Und dann kommt die Anweisung, aber Jericho-Einwohner weg. Und dann geht es ja so weiter. Und es gehen dann manche her und sagen, ja, also, das ist halt alttestamentlich. Im Alten Testament sind das die Anweisungen, noch die Anweisungen, die Gott gibt, aber im Neuen ist es anders. Seitdem Jesus gekommen ist, hat das Ganze einen anderen Ton. Wirklich? Lesen wir dann einmal das Buch der Offenbarung. Und lesen wir dann einmal den Satz im Hebräerbrief, auch unser Gott. Das ist gerade so, wie wenn der Hebräerbrief sagen möchte, auch der Gott im Neuen Testament ist ein verzehrendes Feuer. Steht im Hebräerbrief. Was machen wir denn jetzt? Also, diese Fragen sind nämlich herangetragen worden. Und also es macht sich ja nicht gut, wenn man sich da drum drückt und irgendwie da Scheinlösungen anbietet oder gar den lieben Gott aufteilt in einen alttestamentlichen und einen neutestamentlichen und meint, damit sei die Frage gelöst. Sie ist nicht gelöst. Sondern wir müssen es fertigbringen, den Gott der Liebe, der er ist im Alten Testament und im Neuen Testament, zusammenzubringen mit dem Gott, der auch Gericht übt. Denn das Thema, das das Buch Josua mit diesen Fragestellungen als Aufgabe aufgibt, ist wirklich dass ich das Gericht Gottes recht verstehen oder das Richten, wenn wir es als Maßnahme bezeichnen, das Richten Gottes recht verstehen muss. Und da stellt sich wirklich die Frage, wie bringe ich das Richten Gottes in Verbindung mit seiner Liebe? Bringe ich es fertig, dass das nicht auseinanderdividiert wird? Muss ich da den lebendigen Gott der Bibel nun spalten, aufteilen, wie man heute so schön sagt, differenzieren, das muss man dann differenziert sehen und dann wird es höchst kompliziert. Oder kann das beieinander bleiben, dass der Gott der Liebe auch in der Lage ist, Gericht zu üben? Denn das, was im Buch Josua verzeichnet steht und was der Josua als Auftrag bekommen hat bei der Landnahme, war nichts anderes als eine Gerichtsausübung des lebendigen Gottes, der beschlossen hat, bei sich die Ureinwohner des Landes Kanaan haben ihr Leben verwirkt. Das war bei Gott beschlossen. Das hat er übrigens schon dem Abraham kundgetan. Da heißt es nämlich an einer bestimmten Stelle, da wo Abraham den Bundesschluss vorbereiten muss und Gott mit dem Abraham einen Bund schließt, ich mach's kurz, denn die Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Und der Begriff Amoriter ist ein Sammelbegriff für die Ureinwohner des Landes Kanaan. Baalskult und Opferdienst und Kinderopfer und Moloch und all das, was er dann im weiteren Verlauf der Geschichte Israels auch in unserer Bibel immer wieder als Bedrohung und Gefährdung für das Volk Israel verzeichnet ist. Da wird dem Abraham bereits prophetisch vorausgesagt, Abraham, deine Nachkommen müssen noch warten. 400 Jahre dauert es noch, bis das sich einlöst, was ich dir jetzt sage. Als Begründung, denn die Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Es gibt ein Vollmaß der Sünde. Das war in Sodom und Gomorra der Fall. Und die Bibel berichtet es noch so, dass Gott extra Engel hinschickt, die vor Ort überprüfen sollen, ob es wirklich so schlimm ist, wie das Geschrei, das gen Himmel steigt, dass das Böse tatsächlich zum Überlaufen gekommen ist. Und was dort passiert ist, wir können mal nachlesen. Gott hat also extra noch geprüft, ist es wirklich so schlimm? Soll ich sagen, dann war es noch schlimmer. Dann war bei Gott der Gerichtsbeschluss klar. Und der eine, der ja zu den Gerechten gezählt hat, es waren ja keine 10 drin, nicht mal nach der Verhandlung Abrahams mit Gott. Der eine, der drin war, der wurde noch gnädigerweise herausgerettet, der Lot. Also es gibt ein Vollmaß der Sünde, ein Vollmaß des Bösen. Und da kann man auch sagen, dieses Vollmaß bedeutet Gerichtsreife. Und Gott hat das Recht, wo Gerichtsreife eingetreten ist, nun wirklich mit Gericht zu antworten. Wer sind wir, dass wir jetzt daherkommen und sagen, ja, aber lieber Gott, du bist doch ein lieber Gott. Wie ist denn das? Passt das jetzt hier hinein? Gott sagt, ich habe das Recht, Gericht zu üben, aus dem ganz bestimmten Grund, weil meine Gerichte Maßnahmen meiner Gerechtigkeit sind. Also das war eigentlich der Auslöser, jetzt über dieses Thema nachzudenken, das Gericht am Hause Gottes. Wie ist es nun mit dem Gericht am Hause Gottes? Ich werde als zweites, der erste Punkt kommt jetzt, als zweites nachher die Frage stellen, warum fängt das Gericht am Hause Gottes an? Dieses Anfangen ist ja so bedrängend. Warum muss das da überhaupt erst anfangen? Gericht. Es geistern ja alle möglichen Vorstellungen herum, wenn man das Thema Gericht erwähnt, gerade in Verbindung mit Gott, der Rachegott, sein Zorn, wo er dann alles kurz und klein schlägt. Und dann wird es tatsächlich schwierig, einen Gott der Liebe dann noch zu vertreten. Ich möchte klipp und klar sagen, der Zorn Gottes gehört zu seiner Liebe. Ich glaube, es war der Sohn von Karl Barth, der Markus Barth, der geschrieben hat, der Zorn Gottes ist die Temperatur seiner Liebe. Das ist so, wie wenn einer Fieber kriegt, da kriegt man auch eine erhöhte Temperatur. Und das hat ja mit Reinigung zu tun. Nicht wahr? Wenn unser Körper Temperatur entwickelt, Fieber kriegt, dann entsteht ein Reinigungsprozess. Das heißt, das Richten Gottes ist ein sinnvolles Handeln Gottes. Punkt 1. Wenn wir von unserem Zorn ausgehen, dann wissen wir nur gar zu gut und gar zu schnell, dass wir im Zorn manches Mal sinnlos handeln. Des Menschen Zorn tut nicht, was recht ist, aber der Zorn Gottes. Ein sinnvolles Handeln Gottes ist das Richten Gottes, weil es zur Erkenntnis Gottes führt und zur Erkenntnis des Menschen. Da berühren wir jetzt Punkte, die ich gestern schon erwähnt habe. Im Richten will Gott erreichen, dass der Mensch merkt, wer er ist. Da gibt es beim Propheten Jesaja ein Wort, das spricht Bände. Das heißt, steht Kapitel 26, Verse 9 und 10, wenn deine Gerichte die Erde treffen, wenn deine Gerichte die Erde treffen, lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdbodens. Der Prophet Hesekiel ist ein Prophet, der vor allem im Blick auf sein eigenes Volk Gerichtsaussagen machen muss, dass einem Hören und Sehen vergeht. Der Hesekiel oder das Buch Hesekiel ist ein schweres Buch. Aber wisst ihr, was der Hesekiel am laufenden Band wiederholt, fast bis zur Ermüdung wiederholt, wenn man da als Bibelleser sich durchkämpft, denkt man, das hat er jetzt schon oft genug gesagt, also er bringt es immer wieder. Mit seinen Gerichtsankündigungen verbindet er immer den Satz, ich habe es jetzt nicht gezählt, wie oft es kommt, damit ihr erkennet, dass ich der Herr bin. Damit ihr erkennet, dass ich der Herr bin, gilt für sein eigenes Volk und für die Nationen. Damit ihr erkennet, dass ich der Herr bin. Das heißt doch, in dem Handeln steckt ein Sinn drin. Da soll etwas dabei herauskommen. Lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdbodens. In der Zeitschrift IDEA, die haben wir ja jetzt gratis bekommen hier in diesen Tagen, da ist im Nachhinein des Unglücks in Bad Reichenhall, wo also die Decke da eingestürzt ist, da ist ein Artikel gekommen, ich weiß nicht, hat ihn Markus Mockel geschrieben oder jemand anders, egal, auf jeden Fall wird dort eine Frau zitiert, die in die ganze Sache mit hineinverwoben war. Sie ist nicht umgekommen, sie ist gerettet worden und ihre Leute auch, und sie hat das als großartiges Zeugnis da geschildert. Und da hat sie die Frage gestellt, warum fragen die Leute jetzt erst nach Gott? Jetzt erst. Das ist doch bekannt, nicht wahr? Wenn ein Mensch ein hartes, schweres Unglück erlebt, hat es überlebt, dass nicht selten dann die Reaktion kommt, da sind mir alle meine Sünden eingefallen. Fällt uns auch Gott ein? Das sinnlose Handeln Gottes in seinem Richten ist, dass wir Gott in seiner Gerechtigkeitsmaßnahme erkennen und erfassen und lernen sollen, lernen müssen, manches Mal leidvoll lernen müssen, dass bei keinem Menschen die Bäume in den Himmel wachsen. Ich sage jetzt einen Satz, der scheint jetzt nicht so richtig hinzupassen. Aber ich meine, er gehört jetzt hierher. Der Heilige Geist, wenn er seine Erziehungsarbeit bei uns tut, sorgt dafür, dass tatsächlich das nicht geschieht, dass die Bäume in den Himmel wachsen. Ich habe gestern vom Mangelempfinden gesprochen. Die schwerste Arbeit, die der Heilige Geist bei uns Menschen hat, und er macht es ja bei seinen Kindern zuallererst, nicht einfach allgemein in der Welt, sondern bei seinen Kindern, bei den Gotteskindern. Die schwerste Arbeit, die der Heilige Geist bei uns Menschen hat, bei den Gläubigen hat, ist, uns von unserem Stolz runterzubringen. Das ist unser fürchterlich eingefleischtes Ich. Und das sinnvolle Handeln Gottes in seinem Richten setzt an dieser Stelle den Hebel an. Deshalb heißt es auch, den erzieht er oder den züchtigt er. Das Wort züchtigen ist ja in unseren Tagen etwas verpönt, aber man meint ja nichts anderes als erziehen. Einfach weiterbringen, voranbringen. Das, was nicht passt, wegbringen. Wenn schon unser Strafvollzug in unserer Rechtsprechung, die wir ja noch einigermaßen haben, wenn schon unser Strafvollzug das Ziel hat, dass der Bestrafte Besserung bekommt, wegkommt von seinem Fehlverhalten, das ist das Ziel des Strafvollzuges, fragt Rechtsleute. Das ist in der Tat so. Wie viel mehr ist es dann bei Gott der Fall, dass er, wenn er Gericht übt, das Ziel der Besserung ins Auge fasst? Ganz bestimmt geschieht auch im Richten Gottes ein Stück von Vergeltung. Aber wenn ich jetzt das Wort Vergeltung sage, dann kommt bei uns sofort der Schalter in Tätigkeit, dass man sagt, aha, draufschlagen, vergelten, blutrünstig und einfach jetzt furchtbar hart bestrafen. Vergelten ist bei unserem Gott eigentlich nichts anderes als ein Wiederherstellen der Gerechtigkeit. Wir sind alle so gelagert, dass wir sehr schnell empfinden, was Unrecht ist, vor allem wenn es uns betrifft. Das wissen wir alle. Und dass sozusagen der Wunsch da ist, ja das Sehnen, dass Gerechtigkeit entsteht und erreicht wird. Das ist auch das, was übrigens in der Offenbarung die Märtyrer wollen. Da heißt es, wie lange, die Seelen unter dem Altar, wie lange rächst du nicht unser Blut? Da denkt man, aber das ist ja fürchterlich, wie die da schäumen, denkt man. Wie lange rächst du nicht unser Blut? Was haben die denn mit Rache zu tun? Erstens, rächen sie sich nicht selber, sondern sie geben ihr Problem an den lebendigen Gott ab. Das ist nichts anderes, als dass sie das Sehnen zum Ausdruck bringen, bitte greife du ein und richte deine Gerechtigkeit auf. Denn Ungerechtigkeit ist letztlich unerträglich. Wie lange schweigt Gott zum Unrecht? Aber er schweigt nicht für immer. Also sinnvolles Handeln Gottes, so möchte ich das bezeichnen. Dazu kommt noch, Richten ist bei Gott ein zielstrebiges Handeln. Gott vergisst sich nicht im Zorn, wie das bei uns Menschen passieren kann. Sein Ziel ist die Heimsuchung, das Herumholen, das Heimholen. Deshalb ist alles Gericht dem Sohn übergeben, steht Johannes 5, Vers 27, alles Gericht dem Sohn übergeben. Ja, warum denn? Weil der Sohn der große Heimbringer ist. Ich bringe alles wieder, hat übrigens Paul Gerhardt gedichtet in einem Weihnachtslied. Ich bringe alles wieder. Wirklich, der Sohn ist der große Heimbringer. Und er ist der Heimbringer auch da, wo er Gericht übt. Richten ist bei Gott deshalb kein Kaputtschlagen, einfach Wut kühlen oder so etwas. Machen wir uns von diesen Gedanken los. Darum ist dieses Richten nicht nur ein zielstrebiges Handeln Gottes, sondern auch ein notwendiges. Im wörtlichen Sinn ein Handeln, das Not wendet. Ich habe es ja schon gesagt, die eigentliche Not, in der wir weltweit stecken, sind nicht die vielen ungelösten Probleme, die eigentliche Not, sondern die eigentliche Not, die weltweit da ist, ist die weltweite Gottlosigkeit. Das, wir wissen es besser. Lasset von uns werfen ihre Seile, Psalm 2, und ihre Stricke. Das, was Gott an Maß vorgegeben hat, das ist veraltet, das ist überholt. Wir wissen es heute viel besser, wie man es machen muss. Das ist Gottlosigkeit, dieses von Gott sich loslösen, von seinen Ordnungen sich loslösen. Und das ist die eigentliche Not. Und diese Not will und wird Gott im Gericht und durch Gericht wenden. Also sinnvolles, zielstrebiges, notwendiges Handeln Gottes. So möchte ich das Richten Gottes beschreiben. Es kommt Frage 2. Warum beginnt das Gericht am Hause Gottes? Also das war jetzt allgemeines gesprochen zum Thema Gericht bisher. Aber nun das Gericht am Hause Gottes. Wer mit Haus Gottes gemeint ist, ist klar. Einerseits die Gemeinde, andererseits Israel. Wenn wir das Thema Israel hier einblenden, dann müssen wir damit verbinden, dass es kein Volk auf dieser Erde gibt, keine Nation, die so von Gott gesegnet und, ja, weil er Gott dieses Volk erwählt hat, für seine Zwecke, weil er sich an diesem Volk und durch dieses Volk kundtun, sprich offenbaren will, dass kein Volk von Gott so gesegnet worden ist, kein Volk aber auch von Gott so gerichtet worden ist wie Israel. Der Petrus hat die Erkenntnis, die er in seinem ersten Brief niedergelegt hat, das Gericht fängt am Hause Gottes an, aus seiner eigenen Volksgeschichte herauslesen können. Und das dürfen wir durchaus auch auf die Gemeinde übertragen. Wie viele Ehebrüche geschehen in der Welt? Warum wird dann dieser eine Fall von Ehebruch da, ich habe eingangs davon gesagt, so schrecklich stattbekannt, dass es wirklich ein Tiefschlag war und man die Frage, das ist in vielen Gesprächen erörtert worden, die Frage gestellt worden ist, ob das die Gemeinde überhaupt überlebt. Ja, warum denn das? Warum ausgerechnet da? Öffentlich, stattbekannt. Also hier können wir Israel und Gemeinde Jesu Christi gleichschalten, wenn es sich um diese Frage dreht. Dass es so ist, ist klar. Aber warum es so ist? Warum beginnt das Gericht am Hause Gottes? Ich will darauf drei Antworten geben. Wer im Hause Gottes wohnt, also wie gesagt, das betrifft Israel und Gemeinde. Wer im Hause Gottes wohnt, soll Gottes Art bekommen. Können wir uns vorstellen, dass Gottes Kinder ungöttlich leben? Fast hätte ich gesagt, gucken wir uns doch an. Also so arg göttlich komme ich mir nicht vor, muss ich sagen. Also wenn ich da den biblischen Maßstab anlege, dann fällt es in. Wer im Hause Gottes wohnt, soll Gottes Art bekommen. Das ist doch das Ziel seiner ganzen Erziehungsmaßnahme. Das heißt, den Gotteskindern, das sind wir nicht von Haus aus, auch wenn das in unseren Tagen von vielen Seiten da so behauptet wird, wir sind ja schließlich, heißt es, wir sind ja schließlich alle Gotteskinder. Da habe ich schon in heißen Gesprächen dann so gekontert und gesagt, nein, wir sind alle Gottes Geschöpfe, aber Gottes Kinder werden wir nur durch Jesus. Also, wenn wir Gottes Kinder sind, geworden sind, und die Vollmacht bekommen haben, wie das dort in Johannes 1 gesagt wird, Gottes Kinder zu werden, durch Jesus, die an seinen Namen glauben, dann soll man uns auch die Kinderstube ansehen. Sagt man doch sonst auch, man sieht einem Menschen bis ins Alter hinein auch seine Kinderstube an. Ja, jetzt fast würde ich mich verstecken, aber bei Gottes Kindern soll man das wirklich merken, dass sie aus der Kinderstube Gottes kommen, dass sie ihre Geburt durch ihn erlebt haben, durch den Heiligen Geist. Was ist denn die Hausordnung im Hause Gottes? Gottes Kinder leben nicht mehr sich selber. Oh. Sagen wir, so soll es sein. Gottes Kinder leben nicht als Schmutzfinken. Ach, so soll es sein. Gottes Kinder leben nicht als Egoisten. So soll es sein. Und das uns ansehen. Wer seine alte Art mitnehmen möchte in die neue Kinderstube hinein, der muss beachten, dass es eine Warntafel gibt. Ich weiß, das muss man jetzt entsprechend heilsgeschichtlich sehen werden. Ich will das hier nur kurz anführen. Das kann ich jetzt nicht groß ausbreiten. Aber es gibt im Neuen Testament in der Apostelgeschichte eine Warntafel. Über die sind wir wahrscheinlich alle auch schon gestolpert. Was meint ihr, welche Warntafel ist denn das? Wenn wir das Haus Gottes jetzt ansprechen. Das ist die Geschichte von Ananias und Sapphira. Das ist eine Warntafel, da steht drauf, Vorsicht, Hochspannung. Ja, was machen wir denn mit dieser Geschichte? Ja, da sagen wir ja, also ist denn da Gott plötzlich ungnädig geworden? Oder der Herr Jesus, da hat er plötzlich seine Phase gehabt oder was? Da ist ihm nicht richtig eingefallen, dass er auch zwischendurch gnädig sein soll oder wie? Beide fallen tot um, nacheinander. Ananias und Sapphira. Und wegen einer Sache, da müsste man sagen, also wenn seitdem in 2000 Jahren Geschichte, Kirchengeschichte oder Gemeindegeschichte, wenn Jesus in jedem Fall so gehandelt hätte, wo wären wir dann? Bitte?
Nur noch wir.
Nur noch wir. Also nur noch wir wären da. Ja, bitte, was machen wir denn mit dieser Geschichte? Da geht es uns jetzt so wie da im Buch Josua mit diesen Anweisungen, dass der gleiche Gott sagt, die bringt um. Hat er da die Anweisung gegeben? Also die zwei, Ananias und Sapphira, naja, also ganz so dramatisch war es nicht, was sie da gemacht haben, aber
wieder tot. Hat Gott in der Zwischenzeit seine Gnade geändert? Das, was dort als Warntafel gleich am Anfang auf dem Boden Israels, das ist die heilsgeschichtliche Betrachtungsweise und ich finde die ganz wichtige Betrachtungsweise, dass auf dem Boden Israels das Neue, der Anbruch des Reiches Gottes geschehen ist, mit dieser Konsequenz. Wenn Christus als König, siehe Thema von wann, haben wir schon, wenn Christus als König regiert und bestimmt und sein Gerechtigkeitsmaß durchsetzt, dann wird es auch solche Maßnahmen geben. Da ist der Herr Jesus jetzt nicht plötzlich der Ungnädige, sondern um seiner Gnade willen und Gerechtigkeit willen wird er den Reinigungsakt durchführen. Das ist die Warntafel, die da aufgestellt worden ist. Das heißt nicht, dass der Herr Jesus in der Zwischenzeit in seiner Gemeinde milde geworden ist. Man könnte vielleicht sagen, er ist in seinen Gnadenmethoden anders geworden. In der Gemeinde Jesu Christi gelten an dieser Stelle noch andere Bedingungen. Sonst hätte ich gesagt, nein, jetzt sage ich, sonst wären wir alle nicht da. Also, wer im Hause Gottes wohnt, soll Gottes Art bekommen. Brüder und Schwestern, wir sind unter diesem Satz auf dem Weg der Nachfolge. Wir gehen da unseren Weg mit dem Herrn Jesus. Und befinden uns da, ich habe gestern gesagt, in seiner Schule, man könnte ja sagen, besser in seiner Pflege. Es kommt meine zweite Antwort. Warum fängt am Hause Gottes das Gericht an? Weil Gott von den Seinen mehr erwartet. Ich habe es bereits auf Israel gesagt. Israel ist gesegnet worden von Gott. Deshalb erwartet Gott auch von seinem Volk mehr. Und wer zur Gemeinde Jesu Christi gerufen worden ist und die Segnungen empfangen hat, im Himmlischen, nach dem Epheserbrief, der ist nun wirklich beschenkt worden mit einem Übermaß an Barmherzigkeit und Vorzügen. Und nun kommt der Herr Jesus und sagt, weil du so beschenkt worden bist, bitteschön, jetzt denk dran, wer so viel empfangen hat, von dem kann man mit Fug und Recht auch mehr erwarten. Einen Grundsatz, den der Herr Jesus in den Evangelien mehrfach aufgestellt hat. Darum werden die Fehltritte seiner Leute, seine Vertreter in dieser Welt, Gottes Kinder sind ja die Vertreter Gottes, darum werden die Fehltritte seiner Leute auch schneller ans Licht gebracht. Siehe, Fall eingangs erwähnt. Das erklärt auch, warum Gott den Abraham so an die Kandare nimmt und bloß weil er sagt, Sarah, ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir da jetzt zu den Philistern müssen. Ich gebe dich als meine Schwester aus. Das war ja ein bisschen wahr. Es war ein bisschen wahr. Aber es war halt nicht die volle Wahrheit. Und hat Gott im letzten Moment noch verhindert, dass der Philisterkönig die Sarah sich zur Frau nimmt und sich an der vergeht. Es waren ja damals eben die entsprechenden Bräuche. Und Gott ist dazwischen getreten, weil er die Sarah die Stammmutter werden sollte. Bloß weil der Abraham ein bisschen geschummelt hat, wurde er sofort aufgedeckt. Und der war der Blamierte. Und der Mose, das ist mir schon x-mal vorgehalten worden. Wie kann Gott bloß so? Der Mose, weil er statt mit dem Felsen zu sprechen, den Felsen geschlagen hat, so wie er es beim ersten Mal gemacht hat. Da ging es ja um die Wasserversorgung des Volkes. Bloß wegen diesem kleinen Unterschied. Das Volk hat ihn ja vorher gereizt gehabt. Der Mose, der war in Fahrt. Muss man sagen. Sagt die Bibel deutlich. Später hält er es ihnen ja auch vor im 5. Buch Mose. Ihr habt mich damals so gereizt. Ja, und jetzt reagiert Gott so: Mose, du hast den Felsen geschlagen, der Fels war der Christus. Du hast den Felsen geschlagen, statt mit ihm zu reden. Du darfst nicht ins Land Kanaan. Das sagten wir doch jetzt als Normalbibelleser, also so, also das kann doch nicht gerecht sein. Gleich so hart eingreifen. Wieso reagiert denn Gott nun dem Mose gegenüber so schnell und so deutlich? Also abgesehen davon hat das Ganze auch prophetischen Charakter. Denn der Vertreter des Gesetzes war ja Mose, der kann nicht zur Vollendung, das heißt ins Vollendungsziel hineinführen. Deshalb blieb er noch draußen und starb ja vor den Toren Kanaans. Je näher wir dem Ziel kommen, je mehr wir in der Schule unseres Herrn Jesus vorankommen, umso weniger lässt uns Gott durchgehen. Was war die Antwort? Die zweite: weil Gott von den Seinen mehr erwartet. Jetzt habe ich noch eine dritte. Das Gericht fängt im Hause Gottes deshalb zuerst an, weil das Haus Gottes, in dem Fall jetzt die Gemeinde, betrifft übrigens dann auch etwas später das Volk Israel, weil Gott die Gemeinde zuerst fertig haben will. Wir sind Erstlinge seiner Kreatur. Logischerweise gibt es Zweit- und Drittlinge, wenn es irgendwann und wo Erstlinge gibt, das ist eigentlich biblisch ja klar. Aber die Erstlinge seiner Kreatur sollen wirklich als Erstlinge zuerst zubereitet sein und fertig werden, denn die Gemeinde ist ja nichts anderes als ein Ausstellungsstück ihres Herrn. Und darum bearbeitet der Herr Jesus seine Gemeinde auch zuallererst, bevorzugt. Er will uns als Gemeinde präsentieren. Er tut es heute schon, vor der ganzen unsichtbaren Welt. Denn die Engel gelüstet zu schauen, was passiert denn da mit denen, die da glauben, die da als Sünder herausgeredet worden sind mit ihrer dunklen und zum Teil auch verpfuschten Vergangenheit und all den Lasten und Schwierigkeiten. Was passiert denn mit denen? Was macht da der Herr Jesus? Wie aus Sündern Heilige werden. Und deshalb fängt das Gericht eben an der Gemeinde zuerst an, weil hier die Maßnahmen ihres Herrn zuerst greifen sollen. Also Gottes Art bekommen, mehr erwarten und zuerst fertig werden. Was heißt das für uns? Ich will das Ganze jetzt noch in ein paar Begriffe gleiten, die, denke ich, aus unserer Vorstellungswelt genommen sind und ich gehe mal davon aus und von daher einigermaßen bekannt sind. Was heißt das für uns? Das Gericht fängt am Hause Gottes an. Wer zum Hause Gottes gehört oder wer zur Gemeinde gehört, wer Glied am Leibe Jesu Christi geworden ist oder Kind Gottes geworden ist, der befindet sich in einer Erziehungsanstalt. Das ist ein schreckliches Wort. Wenn ich da an meine Kindheit denke, da denke ich, oh, damit hat man uns früher gedroht, wenn man nicht ganz gehorsam war. Du kommst auf den Schönbühl. Wisst ihr, wo der Schönbühl liegt? Ist doch jemand da, dachte ich. Gott sei Dank ist niemand da, der weiß, wo das ist. Also doch jemand, das liegt im Remstal. Und das Remstal, das war von meiner Heimat eigentlich nur durch einen Höhenzug getrennt. Also wir sind im Buchenbachtal, dann kommt der Höhenzug, Bucher Höhe heißt es, und dann kommt das Remstal. Und dann am Hang des Schuhwaldes, das ist dann der nächste Höhenzug, bevor dann das Neckartal kommt, da liegt Schönbühl. Und das war sowas wie eine Erziehungsanstalt für ungehorsame Kinder. Und ab und zu konnte es bei uns heißen, also wenn du so weitermachst, dann kommst du auf den Schönbühl. Ja, das war eine Drohung. Also der Herr Jesus ist auf den Schönbühl nicht angewiesen. Aber er nimmt die Seinen unter seine Fittiche und erzieht sie. Wir sind in einer Erziehungsanstalt. Das eine. Das andere. Wer zum Hause Gottes gehört, befindet sich in einer Reinigungsanstalt. Was es ist, wissen wir. Alles Unsaubere und Unklare muss weg. Will der Herr Jesus erreichen. Und manches Mal setzt er Schnellreinigung ein. Da wird es ein bisschen schärfer. Und noch das Dritte. Wer zum Hause Gottes gehört, befindet sich in einer Entwicklungsabteilung. Die großen Firmen haben das alle. Eine Entwicklungsabteilung. Warum? Da werden Modelle entwickelt. Das, was später einmal in Serie kommen soll, die Autofirmen, wir haben alle eine Entwicklungsabteilung, und wo Produkte entstehen sollen, da muss man entwickeln. Wir sind in einer Entwicklungsabteilung. Warum? Weil jetzt die Gemeinde als Modell entwickelt wird. Da wird gehobelt und geschliffen und gefräst und gesägt, und da wird gearbeitet, da wird gezeichnet und korrigiert, und alles Mögliche geschieht da. Damit das Modell nun wirklich hieb- und stichfest ist, da gibt es Probelauf und Tests und so weiter. Damit das, was später einmal in Serie geht, wirklich auch funktioniert. Gemeinde Jesu ist in der Entwicklungsabteilung. Sollten wir nicht vergessen. Wir werden erzogen. Wir werden gereinigt und wir werden entwickelt. Und wisst ihr, wie das geschieht? Ich lese jetzt 1. Petrus 4, 12 bis 19. Das ist der Abschnitt, dem unser Thema entnommen ist. Also 1. Petrus 4, 12 bis 19. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, zu eurer Versuchung als, oder Bewährung könnte man auch sagen, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum schreibt der Petrus das so, schäme er sich nicht? Muss man sich denn, wenn man als Christ leidet, schämen? Vielleicht dann, wenn im Hinterkopf oder im Hintergrund oder wenn Stimmen da auftreten, ja, wenn einer leidet, dann glaubt er nicht richtig. Also muss man sich verstecken? Nein, man muss sich nicht verstecken. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium nicht glauben? Merken wir, da macht der Peter schon wieder eine Tür auf für ein anderes Gericht. Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. lass mich zusammenfassen in 4 Sätzen. Je erzogener einer ist, umso leid und leidensgeprüfter ist er. Je gereinigter einer ist, umso mehr durchgerichtet ist er. Je gebildeter, ein bisschen in Anführungszeichen setzen jetzt, einer ist, umso mehr ist er durchs Feuer der Trübsale gegangen. Je gereifter jemand ist, umso leidensfähiger ist er. Von einem schwäbischen Gottesmann wird gesagt, wenn er in einer schweren Prüfungssituation war, habe er gebetet oder vielleicht auch gesagt, weiß ich nicht, schlag's zu, ich brauch's. Ihr Lieben, ich gestehe, ich habe das noch nie gesagt. Aber von diesem Gottesmann wird's gesagt. Schlag's zu, ich brauch's. Irgendwie brauchen wir es alle. Aber das Schlagen in Anführungszeichen bitte, das Schlagen, dann Gott überlassen und nicht wir einander. Die tiefe Erkenntnis dieses Wortes, Gericht am Hause Gottes, will ich zum Schluss noch in einem Gedicht deutlich machen. Ich habe das gestern Abend jemand ganz schnell zitiert, der mit der guten Frage, was ist heute Morgen da, ein junger Mann, mit der guten Frage gekommen ist, warum denn überhaupt das Leid? Kann man schon fragen, warum denn überhaupt? Und zwar sind es Verse von Gerhard Fritsche, der in der Jugendarbeit im Dritten Reich tätig war. Ich meine, er stammte aus Sachsen, ist im Zweiten Weltkrieg verschollen, vermisst. Dass wir deine Herrlichkeit können recht erfassen, wirfst du über uns das Leid, führst uns dunkle Straßen. Wer noch nicht zerbrochen ist, findet nicht die Türen, die zu dir, Herr Jesu Christ, in die Freude führen. Darum lasst oder wollen wir stille sein und dir glaubend trauen. Denn wir sollen nach der Pein alle Himmel schauen. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns mit dem Leid und dem Leiden und den Lasten und den Bedrängnissen und den Situationen, die oft ausweglos erscheinen, und den Nöten und den Tränen und den Hilferufen und all dem, was so oft zu unserer menschlichen Existenz gehört, dass du uns da nicht allein lässt. Dass du uns auch nicht einfach bei dem sitzen lässt, sondern dass du uns nach vorne eine Zukunft eröffnest. Dass du uns eine Tür aufmachst, dass du uns den Blick schenkst hinein in die Freude, die du verheißen hast, in die Herrlichkeit, die du den einen deinen in Aussicht stellst, dass wir wirklich deinem Wort, deiner Zusage trauen dürfen, dass das Mitleiden einfach auch dazugehört, um mitverherrlicht zu werden. Du bist diesen Weg gegangen und wenn auch vielfach abgeschwächt, lässt du auch die Deinen daran teilhaben. Hab Dank, dass wir uns dir anvertrauen dürfen, rückhaltlos, wirklich in herzlichem Vertrauen, in dem Wissen, dass du es recht machst, keinen Fehler machst und dass in allem und durch alles hindurch uns deine Liebe gilt. Darüber wollen wir dich loben und ehren. Amen.